El Shalom. Das Laufen der Dinge. Oder hier kommt die Chose zur Wirkung. Historisch-literarischer Podcast. Suche oder auch Recherche zum 100. Todestag von Marcel Proust. Die Suche. Das ist ein Mittelding zwischen Verlieren und Finden. Während das Erste doch in aller Regel ungewollt, ärgerlich und oft auch traurig ist, wird das Letzte gewünscht, freudbringend und überraschend sein. Denn damit rechnet man womöglich nicht mehr. In der Mitte begibt sich der Mensch notgedrungen auf die Suche, und das hat mit einer Bewegung zu tun, die man unternimmt. Da dreht man vieles um, stellt die Wohnung, das ganze Haus auf den Kopf, rennt hin und her, hält inne, überlegt, flucht laut, ja, schreit vielleicht herum, gibt auf und fängt wieder an. Das kann systematisch sein und führt doch nicht zum Ziel. Es kann der Zufall ihr Ende herbeiführen. Sie kann Minuten dauern oder Jahre. Die Bibel verheißt ja bekanntermaßen, wer suchet, der findet. Man möchte ergänzen, der findet etwas. Denn das ist sicher, dass man findet etwas anderes meist als das Gesuchte, oft genug ein Ding, das man früher schon einmal gesucht hat. Am Todestag meiner Mutter verlor ich meinen Schlüsselbund, sehr symbolhaft aber war, und ich wusste, dass es nur auf einem kurzen Weg zwischen Auto und Haustür passiert sein konnte, und dennoch fand ich ihn nicht wieder. Denn es hatte geschneit, ziemliche Mengen damals, 2010, und dieser Schnee blieb liegen, einen Monat lang. Unter den Schneemassen hatte ich ihn vermutet, doch mit dem Abschmelzen der letzten Haufen, die nun dann nur noch Häufchen waren, stand fest, der Schlüsselbund ist weg. Eine Woche später fand Marlene ihn allerdings wieder im Garten der Nachbarin. Mein Sohn hatte am Unglückstag hilfreich die Schneeschleudermaschine angeworfen, und diese hatte das Corpus Delicti meterweit weggeworfen. Diese Geschichte begleitet mich in die Gedanken an vergebliches Suchen und unerwartetes Wiederfinden, weil sie mit der Dauer auch die Gefühle hoffnungsvoller und dann kleiner werdender Erwartung verbindet, hier verkörpert durch schmelzende Haufen. Gerade diese Empfindungen sind beim Suchen elementar, treiben an und lassen uns resignieren. Und dann die Überraschung, die eben auch vorkommt. Suchen bringt uns körperlich in Schwung, treibt uns vor sich her, greift eben auch ziemlich in das innere Befinden ein. Ja, und dann, wie auch in diesem Beispiel enthalten, das Verlieren von etwas so Wesentlichem wie eine Mutter. Die Suche nach ihr gestaltete sich freilich so ganz anders und ist mit keinem gewöhnlichen Finden vergleichbar.
Thank you.
Als 1905 die Mutter von Marcel Proust starb, mit der er auf symbiotische Weise verbunden war, brach seine Existenz auf drastische Weise in sich zusammen. Monatelang verbrachte er in einem Sanatorium, dann in einem Hotel in Versailles, doch setzte er keinen Fuß vor die Tür, stand abends auf und versuchte nachts zu arbeiten. Mein Leben hat nun für immer seinen Sinn verloren. Das Einzige, was mir an Liebe zuteil wurde, ihre unermüdliche Wachsamkeit, die etwas Liebliches in mein Dasein brachte. Die Intensität seiner Trauer mag man als verrückt empfinden, das war sie sicher auch, doch sie gab ihm über die Folgejahre schließlich die Kraft zu einem außerordentlichen Werk, à la recherche du temps perdu, auf der Suche nach der verlorenen Zeit. 7 Bände umfasst es, mit über 4000 Seiten, 200 Romanfiguren, veröffentlicht in 14 Jahren zwischen 1913 und 1927. Was sollte danach noch geschrieben werden, fragt sich selbst jemand wie Virginia Woolf. Den letzten Rest seines Lebens verbrachte Proust damit, das bereits Geschriebene noch einmal und wiederum durchzusehen, zu ergänzen, umzustellen, womit er seinen Verleger in die Verzweiflung trieb. Seine Suche, die einer Sehnsucht gleicht, ließ sich kaum stillen, aber er lernte damit zu leben und mehr noch, mit ihr auf Reisen zu gehen, kam an Orte, an denen er einst mit seiner Mutter gewesen war, und er erinnert sich, reist in die unbekannten Gefilde der Trauer. Man kann von einem Leiden nicht genesen, wenn man es nicht in ganzer Stärke durchlebt, notiert er. Und plötzlich öffneten sich dabei Türen in die Vergangenheit auf unerwartete Weise. Es sind Schlüsselerlebnisse seines Lebens, ein Finden ohnegleichen, denn eine ganze Welt ersteht neu vor seinen Augen, die er nun detailliert und sprachlich unübertrefflich schildert. Eine erste Reminiszenz ist der berühmte Augenblick, als er ein Gebäck in seinen Tee taucht. Gleich darauf führte ich, bedrückt durch den trüben Tag und die Aussicht auf den traurigen folgenden, einen Löffel Tee mit dem aufgeweichten kleinen Stück Madeleine darin an die Lippen. In der Sekunde nun, als dieser mit dem Kuchengeschmack gemischte Schluck Tee meinen Gaumen berührte, zuckte ich zusammen und war wie gebannt durch etwas Ungewöhnliches, das sich in mir vollzog. Ein unerhörtes Glücksgefühl, das ganz für sich allein bestand und dessen Grund mir unbekannt blieb, hatte mich durchströmt. Mit einem Schlage waren mir die Wechselfälle des Lebens gleichgültig, seine Katastrophen zu harmlosen Missgeschicken, seine Kürze zu einem bloßen Trug unserer Sinne geworden. Es vollzog sich damit in mir, was sonst die Liebe vermag, gleichzeitig aber fühlte ich mich von einer köstlichen Substanz erfüllt, oder diese Substanz war vielmehr nicht in mir, sondern ich war sie selbst. Ich hatte aufgehört, mich mittelmäßig, zufallsbedingt sterblich zu fühlen. Woher strömte diese mächtige Freude mir zu? Ich fühlte, dass sie mit dem Geschmack des Tees und des Kuchens in Verbindung stand, aber darüber hinausging und von ganz anderer Wesensart war. Woher kam sie mir? Was bedeutete sie? Wo konnte ich sie fassen? Ich trinke einen zweiten Schluck und finde nichts anderes darin als im ersten, dann einen dritten, der mir sogar etwas weniger davon schenkt als der vorige. Ich muss aufhören, denn die geheime Kraft des Trankes scheint nachzulassen. Es ist ganz offenbar, dass die Wahrheit, die ich suche, nicht in ihm ist, sondern in mir. Er hat sie dort geweckt, aber er kennt sie nicht und kann nur auf unbestimmte Zeit und mit schon schwindender Stärke seine Aussage wiederholen, die ich gleichwohl nicht zu deuten weiß und die ich wenigstens wieder von neuem aus ihm herausfragen und unverfälscht zu meiner Verfügung haben möchte, um entscheidende Erleuchtung daraus zu schöpfen. Ich setze die Tasse nieder und wende mich meinem Geiste zu. Er muss die Wahrheit finden, doch wie? Eine schwere Ungewissheit tritt ein, so oft der Geist sich überfordert fühlt, wenn er, der Forscher, zugleich die dunkle Landschaft ist, in der er suchen soll und wo das ganze Gepäck, das er mitschleppt, keinen Wert für ihn hat. Suchen? Nicht nur das. Schaffen. Er steht vor einem Etwas, das noch nicht ist und das doch nur er in seiner Wirklichkeit erfassen und dann in sein eigenes Licht rücken kann. Wieder frage ich mich, was das für ein unbekannter Zustand sein mag, der keine logischen Beweis, wohl aber den Augenschein eines Glückes mit sich führte, einer Wirklichkeit, der gegenüber alle anderen verblassen. Ich will versuchen, ihn von Neuem herbeizuführen. Ich durchlaufe rückwärts im Geiste den Weg bis zu dem Moment, wo ich den ersten Löffel voll Tee an den Mund geführt habe. Ich finde den gleichen Zustand wieder, doch von keinem neuen Licht erhellt. Ich verlange von meinem Geist das Bemühen, die fliehende Empfindung noch einmal wieder heraufzubeschwören. Und damit sein Schwung sich an keinem Hindernis brechen kann, räume ich alles hinweg, jeden fremden Gedanken, ich schirme mein Gehör und meine Aufmerksamkeit gegen alle Geräusche des Nebenzimmers ab. Dann aber, da ich fühle, wie mein Geist sich erfolglos abmattet, zwinge ich ihn umgekehrt zu jener Zerstreuung, die ich ihm vorenthalten wollte, lasse ihn an anderes denken und sich gleichsam erholen, bevor er noch einmal den Anlauf unternimmt. Dann schaffe ich ein zweites Mal völlige Leere um ihn. Ich stelle ihm den noch ganz frischen Geschmack des jenes ersten Schluckes gegenüber und spüre, wie etwas in mir sich zitternd regt und verschiebt, wie es sich zu erheben versucht, wie es in großer Tiefe den Anker gelichtet hat. Ich weiß nicht, was es ist, doch langsam steigt es in mir empor. Ich spüre dabei den Widerstand und höre das Rauschen und Raunen der durchmessenen Räume. Sicherlich muss das, was so in meinem Inneren in Bewegung geraten ist, das Bild, die visuelle Erinnerung sein, die zu diesem Geschmack gehört und die nun versucht, mit jenem bis zu mir zu gelangen. Aber sie müht sich in zu großer Ferne und nur allzu schwach erkennbar ab. Kaum nehme ich den gestaltlosen Lichtschein wahr, in dem sich der unbegreifbare Wirbel der Farben vermischt und verliert. Jetzt fühle ich nichts mehr. Er ist zum Stillstand gekommen, vielleicht in die Tiefe geglitten. Wer weiß, ob er jemals wieder aus seinem Dunkel emporsteigen wird. 10-mal muss ich es wieder versuchen, mich zu ihm hinunterzubeugen. Und jedes Mal rät mir die Trägheit, die uns von jeder schwierigen Aufgabe, von jeder bedeutenden Leistung fernhalten will, das Ganze auf sich beruhen zu lassen. Und dann, mit einem Male, war die Erinnerung da. Der Geschmack war der jener Madeleine, die mir am Sonntagmorgen in Combray, sobald ich ihr in ihrem Zimmer guten Morgen sagte, meine Tante Leonie anbot, nachdem sie in ihren Lindenblütentee sie getaucht hatte. Der Anblick jener Madeleine hatte mir nichts gesagt, bevor ich davon gekostet hatte. Vielleicht kam das daher, dass von jenen so lange aus dem Gedächtnis entschwundenen Erinnerungen nichts mehr da war. Alles sich in nichts aufgelöst hatte. Die Formen, darunter auch die dieser kleinen Muschel aus Kuchenteig, die so behäbig und sinnenfroh wirkt unter ihrem strengen, frommen Faltenkleid, waren versunken. Oder sie hatten in tiefen Schlummer versenkt, jenen Auftrieb verloren, durch den sie ins Bewusstsein hätten emporsteigen können. Aber wenn von einer früheren Vergangenheit nichts existiert, nach dem Ableben der Personen im Untergang der Dinge, So werden allein zerbrechlicher, aber lebendiger, immateriell und doch haltbar, beständig und treu Geruch und Geschmack noch lange, wie irrende Seelen ihr Leben weiterführen, sich erinnern, warten, hoffen, auf den Trümmern alles Übrigen und in einem beinahe unwirklich winzigen Tröpfchen das unermessliche Gebäude der Erinnerung unfehlbar in sich tragen. Atemlos entfaltet sich ein Strom von Gedanken und Worten und lässt uns teilnehmen an dieser Suche, an der Mühe, das Glücksgefühl an die Erinnerung zu binden, nicht durch verstandesmäßiges Erfassen, sondern als schwebende Bewusstseinspartikel, die auf ihre Erlösung warten und schließlich in das Finden führen. Doch zunächst geht die Suche weiter und eine Recherche, das klingt schon nach mehr, nach Untersuchung, Intensität, nach Genauigkeit, nach Beobachtung. In ähnlicher Weise überkommt den Ich-Erzähler im vierten Band die Erinnerung an seine Großmutter. Erschütterung meiner ganzen Person. Gleich in der ersten Nacht versuchte ich, da ich einem Anfall von Herzschwäche litt, mein Leiden unter Kontrolle zu halten, und bückte mich langsam und vorsichtig, um die Schuhe auszuziehen. Aber kaum hatte ich den ersten Knopf meines Stiefels berührt, als ich meine Brust weitete, angefüllt von einer unbekannten, einer göttlichen Gegenwart. Schluchzen schüttelte mich, Tränen rannen mir aus den Augen. Ich hatte soeben in meiner Erinnerung das zarte, sorgenvolle und enttäuschte Gesicht meiner Großmutter über meinen erschöpften Zustand gebeugt gesehen. Manchmal fühlt der Leser sich selbst etwas verloren und wenig aufgefunden, wie wohl auch der Autor zwischen den hunderte Seiten umfassende Beschreibungen des Salonlebens in Paris. Das sei eine Physiologie des Geschwätzes, wie Walter Benjamin sagt. Dann aber hat man teil an einem köstlichen Finden und die Glocke der alten Heimat schlagen nicht nur dem Autor, sondern bereiten den Weg in die eigene vergessene Kindheit. Von jeder Stunde kam es mir vor, als hätte die vorangehende gerade eben erst geläutet. Die letzte schrieb sich direkt neben ihre Vorgängerin in den blauen Himmel, und ich konnte gar nicht glauben, dass 60 Minuten in dem kleinen blauen Bogen enthalten sein sollten, der zwischen ihren goldenen Markierungen eingefasst war. Da ist nun auch das Objekt erfasst, das gefunden sein will, die Zeit nämlich, das wesentliche Geschenk, das dem Menschen gegeben ist und dessen Verlorenheit derselbe immer bedauern wird. Wo ist ein endlich Sein in alledem? Wird Rilke ebenfalls in diesen Jahren fragen. Und so schlägt Proust in seiner zweiten Lebenshälfte diesen Bogen hin zu einem Anfang, der ihm so selig erschien, sein Kindheitsdasein vor der schweren Zäsur, die er mit 9 Jahren durch lebensbedrohliche Erstickungsanfälle erfuhr und die ihn nie mehr wirklich zurückkehren ließen in die Idylle von Combray, wie er das Städtchen seiner Kindheit ja nennt. Eigentlich ist es Illiers, südöstlich von Chartres gelegen, zum 100. Geburtstag des Schriftstellers bekam der Ort den Beinamen Combray. Wo gibt es Vergleichbares? Ach, das kann man auch ohne solche dramatischen Lebenseinschränkungen nachfühlen, wie wunderbar es wäre, in die selige Vorzeit des Kindseins wieder einzutauchen und dem nachzugehen, was man da am Anfang des Bewusstseins denkend erfasste. Der kleine Marcel wurde von nun an nicht mehr in das geliebte Combray, sondern in Begleitung seiner besorgten Mutter an die See geschickt. Hier in Cabourg hat er zahllose Impressionen für seinen späteren Roman gesammelt. Er musste Abstand halten und wurde zum Beobachter der Menschen, bildete sich im Schauen und Registrieren, bemerkte leiseste Veränderungen und den Wandel der Zeit. Da entstand der tiefe Wunsch, Schriftsteller zu werden. Aber wie lange würde es dauern, bis er dazu kam? Erst taucht er ein in diese alles übertreibende Gesellschaft, kostet sie aus bis zur Neige, wirft sich hinein in ihren nicht enden wollenden Genuss, verschwendet ein Vermögen für Kleidung, Diner und Weine, verschenkt Kostbarkeiten an Geliebte, verteilt exorbitante Trinkgelder. Sein Chauffeur soll von ihm gar ein Flugzeug gespendet bekommen. Er verschafft sich Einladung, ist überall gern gesehen, parliert ohne Ende, schreibt in Klatschkolumnen und es heißt Proustieren, wenn es einer so treibt wie er. Diese Irrung und Wirrung gehören wohl zu seinem Suchprozess. Thank you. Als er dann ernsthaft an zu schreiben fängt, die Erinnerung, wie beschrieben, zu erfassen beginnt, als die wirklich fieberhafte Suche aufgenommen wird, zieht er sich völlig zurück. Es dürfen keine Nebengeräusche ihn ablenken. Er dämmt die Wände zusätzlich mit Kork, arbeitet nachts, zahlt den Haushaltshilfen der Nachbarn das Doppelte, wenn sie nicht arbeiten, und schreibt wie ein Besessener. Die Kindheitserlebnisse am Anfang sind sein Garten Eden, ein Paradies und bilden einen Weg ab, der mit dem Namen Swan bezeichnet wird, was Bezug nimmt auf einen hochgebildeten Mann aus jüdischen Kreisen. Dessen reichlich verrückte Liebe zu einer Prostituierten bildet eine weitläufige Erzählung aus im ersten Band, und man weiß noch nicht, in welcher Beziehung der Ich-Erzähler, der nicht völlig mit Proust gleichzusetzen ist, zu diesem steht. Volker Schlöndorff hat allein diese Episode zu einer Verfilmung gereizt. Scheinbar bleibt Prousts Roman dann lange Zeit stehen in der Belle Époque, der prachtvollen Zeit in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg. Aber er blickt schon vom dritten Band aus zurück, von der Nachkriegszeit ab 1919, in diese äußerlich nun wirklich verlorene Glanzzeit. So wird sein Werk auch ein Erklärungsversuch für die Gegenwart, und die Risse in der französischen Gesellschaft sind schon in den 90er Jahren unübersehbar, als die Dreyfus-Affäre mit antisemitischer Hetze wütet. Und auch in den gesellschaftlichen Klassen zeigt sich der Umbruch zu einer Destruktion der immer noch erstaunlich monarchisch geprägten Schichten. Die besten Adelskreise sind degeneriert, verlogen und lächerlich mit all ihrem Gehänge. Ein Federhut, selbst noch überragt von einer Saphirnadel, war auf beliebige Weise auf der Perücke von Madame de Cambremer befestigt wie eine Insignie, deren Eleganz konventionell und deren Unverrückbarkeit nutzlos ist. Trotz der Hitze hatte die gutherzige Dame einen jettbesetzten, an ein liturgisches Gewand gemahnenden kurzen Mantel angelegt, über den noch eine Hermelinstola hing, die wohl weniger der Temperatur und der Saison wegen getragen wurde, als wegen ihres förmlichen Charakters. Und auf dem Busen von Madame hing an einem Kettchen eine Baronskrone wie ein Brustkreuz. Die alte Herrschaftsklasse wird von der Kunst und Wissenschaft blamiert. In einem ungewöhnlich wie seltenen Wutausbruch zertrampelt das Ich des Romans den wertvollen Zylinderhut eines Snobs. Insbesondere der neue Einfluss der Medizin ist beherrschend. Hierfür ist der Vater Proust, der ein führender Hygieniker und Abwehrorganisator in Paris im Kampf gegen die Cholera war, ein großer Einflussfaktor. Und er beeinflusst seinen Sohn leider auch in der irrationalen Angst vor Bakterien und Infektionen. Dieser trägt Handschuhe aus Angst vor Mikroben und desinfiziert erhaltene Briefe. Proust, der selbst homosexuelle Neigungen hatte, lässt diese in seinen Romanfiguren sich ausleben ohne dass er sie jemals zugeben kann. Die inneren Leiden sind fast unerträglich. Der Homosexuelle gehört einer Rasse an, auf der ein Fluch liegt und die in Lüge und Meinheit leben muss, da sie weiß, dass ihr Verlangen, das, was für jedes Geschöpf die Beseligung im Dasein ausmacht, für sträflich und schmachvoll, für ganz uneingestehbar gilt. Söhne ohne Mutter, denn auch die müssen sie ihr Leben lang belügen, selbst in der Stunde noch, da sie ihr die Augen zudrücken. Und dann bietet Proust eine geradezu enzyklopädische Untersuchung an zu Zuständen zwischen Schlaf und Erwachen, die nuanciert die Zwischenstationen vermerken. Ein grandioses Werk, das zu lesen man dann nicht mehr aufhören kann, Giving Us the Madeleine Moment, und so viel Einblicke, Studien des menschlichen Daseins, köstlicher Humor, sicher auch Verschrobenheiten eines Menschen, der sich völlig loslöste von seiner Umgebung. Unter dicken Wolldecken liegt er nur noch in seinem Bett, von Wärmeflaschen umgeben, mitten im heißen Sommer, schläft am Tag und arbeitet in der Nacht. Das Kokain hält ihn in einem permanenten Zeittaumel. Wie soll eine solche Suche nun enden? Lange schien es unmöglich. Proust kann sein Werk offenbar kaum zu Ende führen, korrigiert und arbeitet unermüdlich, treu begleitet von seiner Mitarbeiterin Celeste, die ihm in den Nächten beisteht, auch in der letzten noch. Jeder Mensch ist ganz allein. Später wird sie dann doch von der Vollendung etwas erzählen. Er sagte mir, dass sein Tod nahen würde und dass er sein Werk vollenden wolle. Eines Morgens, als ich hereinkam, war er überglücklich, wie ein Kind, dem man ein neues Spielzeug geschenkt hatte. Er sagte: »Liebe Celeste, ich habe große Neuigkeiten.« Ich sagte: »Was ist denn heute Nacht in diesem Zimmer passiert?« »Etwas Wunderbares, eine großartige Sache.« »Was ist denn passiert?« Er setzte sich im Bett auf, lächelte und sagte: »Ich habe das Wort Ende geschrieben. Jetzt kann ich sterben.« Diese Idee des Todes ließ sich endgültig in mir nieder, wie eine Liebe es tut. Nicht, dass ich den Tod etwa liebte, ich hasste ihn vielmehr. Nachdem ich zweifellos von Zeit zu Zeit an ihn gedacht hatte, wie an eine Frau, die man noch nicht liebt, haftete aber der Gedanke an ihn jetzt so vollständig in der tiefsten Schicht meines Gehirns, dass ich mich mit keiner Sache beschäftigen konnte, ohne dass diese erst durch die Idee des Todes hindurchgegangen wäre. Die Idee des Todes leistete mir so unaufhörlich Gesellschaft wie die Vorstellung von meinem Ich.
With my man,
stirbt am Nachmittag des 18. November 1922. Längst ist er eine Berühmtheit, ein Unikum. Viele Freunde pilgern an sein Sterbebett und nehmen die tiefsten Eindrücke mit. Ein Maler kommt. Auch der bekannte Fotograf Man Ray, und sein Foto wird die Welt berühren. Wie da dieser Schriftsteller friedlich liegt, mit elfenbeinfarbener Haut und einem Bart, den er mal abnahm, dann wachsen ließ. Solche Hingabe im Suchen ist erschütternd, und daher ist meine Wahl auf ihn gefallen für dieses Kapitel. Man wird in diesem Mammutwerk selbst zur Suche angehalten, wird aber sicher finden. In der Nachwirkung sind sich so gut wie alle über die Bedeutung dieses Autors einig. Niemand ist dem individuellen Bewusstsein so nahe gekommen wie Proust. Beim Lesen dieses Romans lebst du mit einem Menschen, der in jeder Zeile präsent ist, und dringst schließlich in sein Denken und Fühlen ein, meint Roger Shattuck. Dem Leser erschließt sich eine völlig neue Welt, sie wird zu einem zweiten Universum, sagt Shelby Foote. Und auch, wo man über lange Seiten nicht weiß, was es soll, kann ich versprechen, die Suche nach Schlaf ist nach nächtlicher Proust-Lektüre von einem erholsamen Finden gekrönt. Und dann, wie im Traum, öffnet sich auf wundersame, ergreifende Weise die Tür zu noch tieferem Finden. Die Tage der Vergangenheit überdecken allmählich alle, die ihnen vorausgegangen sind, und werden wiederum ihrerseits unter denen begraben, die auf sie folgen. Doch jeder Tag von früher bleibt in uns hinterlegt, wie in einer unendlich großen Bibliothek, in der auch von den ältesten Büchern jeweils ein Exemplar existiert, nach dem wahrscheinlich nie ein Mensch fragen wird. Wenn jedoch dieser alte Tag wieder an die Oberfläche dringt, sich weit in uns ausdehnt und sich über alles ergießt, nehmen die Namen von früher für einen Augenblick ihre Bedeutung wieder an, die Personen ihr einziges Gesicht, wir, unsere Seele von dazumal. Und an diesem schönsten Tag entwerten sich nicht nur mit einem Mal die alten, tastenden Bemühungen meines Denkens, sondern geradezu auch der Zweck meines Lebens. Und vielleicht der Kunst überhaupt. Bis zum nächsten Mal bei El Shalom.